ist eigentlich ein großer Skandal. So, eigentlich ist es ein Riesenskandal und keiner spricht drüber. Da fragt man sich doch, warum sich die smartesten Leute der Welt konsequent um 30% vertun.
Was ist deine Antwort drauf?
Das liegt natürlich daran, dass diese Banken letztendlich diese initialen Anteile verschachern. Die optimieren nicht darauf, dass es dir als Unternehmer, der an die Börse geht, gut geht. Die optimieren darauf, dass es diesen Investoren gut geht. Deswegen finde ich so eine unabhängige Währung einfach sehr, sehr sexy. Also es spielt für mich eine Rolle, weil ich Gott sei Dank immer noch früh genug irgendwie auf den Zug aufgesprungen bin und fleißig Bitcoin gekauft habe und es dann irgendwie auch vieles meiner anderen unternehmerischen Tätigkeiten, Investitionen finanziert. Also ob das jetzt nun irgendwie 3, 6, 10 oder 20 Milliarden Bewertungen sind oder so, ich glaube, das hätte für mich dann wirklich gar keine Rolle mehr gespielt.
Ja, du brauchst unbedingt eine Vision, du brauchst unbedingt Ziele, auf die du hinarbeiten musst.
Also meine These ist tatsächlich, dass man am weitesten kommt, wenn man keine Ziele hat.
Was ist heute für dich am wertvollsten? Freiheit, Einfluss oder Vermögen?
Warum erschaffen wir Konzerne, in denen am Ende kaum noch jemand gerne arbeitet? Diese Frage beschäftigt mich seit meiner eigenen Zeit als Angestellte und Rolf Schrömgens hat darauf eine Antwort, die ich überraschend plausibel finde. Rolf ist Serienunternehmer und Mitgründer von Trivago, der Hotelsuchmaschine, die er vom Startup bis an die Nasdaq zu einer Milliardenbewertung aufgebaut hat. Kennengelernt habe ich ihn über Brave Space, wo Unternehmer und Aktivisten darüber nachdenken, wie Organisation und Führung anders funktionieren können. Was ich an diesem Gespräch extrem spannend fand, Rolf hat vieles von dem erreicht, was wir normalerweise Erfolg nennen. Und ausgerechnet bei ihm lösen sich heute viele dieser Maßstäbe auf. Ziele haben ihn eher eingeengt. Kapitalmärkte sieht er kritisch. Geld bedeutet ihm heute etwas völlig anderes als früher. Und natürlich geht es auch um Bitcoin, denn ausgerechnet der Coinbase-CEO erklärte Rolf damals persönlich, was Bitcoin ist. Nur wirklich überzeugt war Rolf erstmal nicht. Welche Rolle Bitcoin später noch in seinem Leben spielen sollte, erzählt er im Gespräch. Viele gute Erkenntnisse mit Rolf Schrömgens bei Hard Money.
Angenommen, ich würde jetzt gerade mit einem deiner ältesten Freunde sprechen und würde ihn fragen, wer ist Rolf Schrömgens? Was würde er antworten?
Der würde wahrscheinlich antworten, dass er das im Augenblick gar nicht so selbst genau weiß, weil Rolf gerade, glaube ich, durch ganz viel Veränderung geht und gar nicht mehr so gut einzuschätzen ist wie früher. Ich glaube, dass ich deutlich berechenbarer war vor 5, 6, 7 Jahren. Und heute einfach nicht mehr so klar bin. Deutlich weniger klar in meiner Meinung, als ich das früher mal war. Ich glaube, früher war ich jemand, der sehr, sehr überzeugt von seiner Meinung war. Da würde er vielleicht sagen, heute scheint er deutlich weniger überzeugt von seiner Meinung zu sein. Vielleicht auch deutlich weniger davon überzeugt, was er für sein Leben braucht oder nicht braucht. Also bei mir hat sich eigentlich vieles in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren aufgelöst und ich glaube, das ist auch meinem besten Freund nicht nicht unbeobachtet geblieben.
Was hätte er denn dann vor 5, 6 Jahren gesagt, wenn ich ihn gefragt hätte?
Rolf ist ein sehr ambitionierter Unternehmer, wahrscheinlich jemand, der einen unglaublichen Drive hat, möglichst erfolgreich zu werden, seine Firma möglichst erfolgreich zu bauen. Ich glaube schon, dass er gesagt hätte, Rolf liegt viel an Menschen, Menschen zu motivieren. Rolf glaubt an Menschen und der Glaube an Menschen macht aus, dass er durch das, was er macht, erfolgreich sein kann. Sehr verkopft, sehr analytisch, sehr strategisch. Ich glaube, das wären so viele Prädikate, glaube ich, die damals gekommen wären. Ne?
Ich habe auch mal das Internet gefragt und eines der ersten Wörter über dich war Seriengründer. Also Rolf Schrömgens ist ein deutscher Seriengründer, war einer der ersten Sätze. Woher kam ursprünglich dein Antrieb, Unternehmer zu sein? Ich habe nämlich jetzt auch nicht gefunden, dass du jemals angestellt warst. Warst du jemals angestellt?
Ich habe mal ein Praktikum gemacht. Zwei. Ja, eins bei der Stadtsparkasse in Mönchengladbach, da war ich irgendwie 18. Vor meinem Wehrdienst. Und das zweite, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre später irgendwo bei damals noch Mannesmann, ne? Heute Vodafone, damals Mannesmann D2. Da habe ich mal zwei Praktikum gemacht, Praktika gemacht, da war ich mal angestellt. Ich habe auch mal irgendwie, glaube ich, so einen Ferienjob beim Steuerberater gehabt. Genau, ansonsten war ich nie angestellt, tatsächlich. Ich glaube, dass ich es lange wusste ich das selber nicht so genau. Ich glaube, es gibt ja viele, viele Menschen, die können relativ genau identifizieren, woher ihr Antrieb kommt. Und oft liegt es ja irgendwie dann so im Elternhaus, dass man irgendjemand was beweisen will, seinem Vater, seiner Mutter, wem auch immer. Das war nie so. Also meine Eltern waren nie so performancegetrieben. Die haben mich eigentlich immer machen lassen. Das heißt, irgendwie kam das schon aus mir heraus. Ich habe sehr viel später irgendwie festgestellt, dass es schon eine sehr starke Prägung gab durch interessanterweise meine Mutter. Also mein Vater war Unternehmer. Für den war aber tatsächlich Erfolg nie so wahnsinnig wichtig. Der war Unternehmer, der hat also im Sinne von, der hatte eine Gastwirtschaft und hat halt immer geschaut, dass es irgendwie seinen Gästen gut ging und dass er irgendwie, dass am Ende so viel überbleiben konnte, dass er einmal im Jahr in Urlaub fahren konnte. Aber das war jetzt nie jemand, der jetzt nach großem Erfolg gestrebt hätte. Meine Mutter kommt aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, also wirklich sehr, sehr einfach, ja. Also meine Mutter, also mein Opa hat in der Kläranlage gearbeitet, ja, an den Faultürmen, ja. Also so ziemlich der wortwörtlich beschissenste Job, den man machen kann. Und für meine Mutter war das immer so, dass die Menschen, die Geld haben, die erfolgreich sind, das sind die Guten. Ja, also total abstrus, das sind die guten Menschen. Ne? Also das war ihr einziges Qualitätskriterium, weil sie da immer halt aus einer sehr unterprivilegierten Situation irgendwie draufgeschaut hat. Und das war immer für sie irgendwie, glaube ich, ein sehr großer Wertmaßstab. Und das hätte ich nie vermutet, aber dadurch war für mich tatsächlich Geld immer tatsächlich in einer lange Zeit, also über viele Jahre, ein Maßstab für eigenen Wert. Ja, also und es ging mir nie darum, also ich habe eigentlich nie Geld ausgegeben oder wenig, ne? Also ich habe wirklich nie einen besonders großen Lebensstandard gehabt. Ich wollte nie irgendwie teure Autos kaufen. Ich hatte nie irgendwie Spaß an Markenklamotten oder was auch immer. Also ich habe eigentlich immer ein relativ einfaches Leben geführt, aber mir war immer Geld wichtig als Maßstab für Erfolg. Und damit auch als Maßstab für mich selbst. Und interessanterweise habe ich irgendwann mal festgestellt, dass das durch meine Mutter passiert ist. Ja,
ja, ich finde das erstaunlich, dass deine Mutter das so sieht, weil ich erlebe das ganz anders. Also ich habe das Gefühl, dass bei uns aktuell die Geld haben, die Schlechten sind. Neben meiner Schule gibt es eine Mauer, also meine alte Schule, da gibt es eine Mauer, da steht Eat the Rich. Und auch sonst habe ich das Gefühl, gerade so Hollywood und so weiter, framet das ja auch so. Wenn wir nur an Titanic denken, dann sehen wir ja, okay, die Privilegierten, das sind quasi die Schlechten, die Bösen, die Intriganten. Und der, ich glaube, Jack hieß er, der ist der Lebensfrohe, der Gute, der Held der Story so ein bisschen. Mhm. Wie kommt das, dass deine Mutter das so anders wahrgenommen hat?
Ich glaube wirklich, meine Mutter kam aus sehr einfachen Verhältnissen, sie war auch nicht intellektuell, ne? Und ich glaube, für sie war das der Aufstieg, ne? Also für sie war immer, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch schon durch ihre Eltern geprägt worden sein, dass das für sie immer unerreichbar war. Und irgendwie aber auch irgendwie so ein Nimbus hatte. Ich habe mit ihr da tatsächlich nie drüber sprechen können. Ich habe das, glaube ich, auch einfach zu spät für mich realisiert. Leider ist sie auch verstorben. Ich glaube, für sie hat sich die Frage nicht gestellt. Ne? Sie ist auch eine andere Generation. Ich glaube, die kam dann eher so aus diesem, ich meine, die ist geboren 46, ne? Das heißt, es war irgendwie auch so nach dem Krieg. Und da hatte man, glaube ich, auch, was jetzt irgendwie Reichtum anging, noch eine sehr unvoreingenommene Perspektive. Ne? Also ich glaube, da war glaube ich, Reichtum war immer irgendwie positiv konnotiert für sie. Und Reichtum ist gar nicht jetzt irgendwie überbordender Reichtum, ne? Sondern irgendwie allen Menschen, denen es besser ging, ja, die waren gleichzeitig dann irgendwie auch bessere Menschen. Ich kann das teilweise nachvollziehen. Muss ich sagen, das Bild, was du gerade gezeichnet hast, irgendwie Titanic und ich glaube, dass es auch häufig so ist. Ne? Ich glaube, wir haben letztendlich eine Gesellschaft, die sehr stark darüber funktioniert, dass man eigentlich am meisten Geld dort verdienen kann, in der Regel, wo man Ressourcen ausbeutet. Das, ne? Also das ist leider so, ne? Das liegt daran, dass die Marktwirtschaft vielleicht doch nicht so gut funktioniert, wie man das denkt, ja. Aber ich glaube, dass sehr viele Menschen letztendlich die reich geworden sind, das auch gemacht haben, weil sie sich auf irgendeiner Weise optimiert haben gegenüber der Allgemeinheit. Und das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ne? Und ich weiß nicht, inwieweit das auch für mich gilt. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen abgeschwächter in so einer digitalen Ökonomie. Ja, aber ich glaube, dass das lange Zeit schon auch so war. Ne? Also ich glaube, dass Menschen, die selbst sehr reich geworden sind, das oft aufgemacht haben, indem sie halt irgendwie Umwelt oder ihre Mitarbeiter oder irgendwelche langfristigen Effekte letztendlich ausgebeutet haben, ne, um letztendlich kurzfristig Gewinn zu erzielen. Also das hat schon auch, ich finde jetzt nicht, dass das komplett aus der Luft gegriffen ist. Und deswegen kann man es trotzdem nicht über einen Kamm scheren natürlich, ne? Aber ich glaube, es war nicht, dass es komplett aus der Luft gegriffen ist.
Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 12 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung. Das heißt, direkt in deine eigene Wallet. Was ich besonders schätze, ist der persönliche Kundensupport und die fairen Konditionen. Denn bei Coinfinity gibt es keinen Spread. Die Kosten werden also nicht im Bitcoin-Kurs versteckt, sondern transparent als Gebühr angezeigt. So weißt du schon vor dem Kauf, woran du bist. Wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten. Und du kannst natürlich auch einen praktischen Bitcoin-Sparplan anlegen. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz. Hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Jetzt endlich auch in Bitcoin Orange erhältlich. Wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Ganz herzlichen Dank. Werbung Ende.
Was würdest du denn sagen? Sind die Reichen die Guten oder sind die Reichen die Schlechten?
Ich habe viel weniger eine Konnotation von gut und schlecht irgendwie in letzter Zeit. Ich glaube, nicht, dass man ultimativ schlecht ist, weil man irgendwie, Ressourcen hat. Und ich glaube auch nicht, dass man ultimativ gut ist, wenn man keine hat. Also ich glaube, das kann man nicht irgendwie verallgemeinern. Es gibt so eine Sache. Ich glaube, dass ich glaube halt nicht, dass es so wahnsinnig viel mit mir zu tun hat. Ich glaube, das ist vielleicht immer hilfreich. Also es gibt halt viele Leute, die sehr viel Geld haben und die denken, dass sie das verdient haben. Und da bin ich mir nicht so sicher, ne, ob ich das, also es gibt einfach ganz viele Dinge, also ich frage mich immer, wer das verdient hat am Ende. Also wo ist das Ich, das am Ende sehr viel Geld verdient hat? Das ist so meine Fragestellung. Und also ist das, weil du jetzt irgendwie, du hattest tolle Eltern, die dir irgendwie was beigebracht haben, du hattest eine tolle Möglichkeit, irgendwie vielleicht ein tolles Studium, du hast irgendjemand wahnsinnig Spannendes kennengelernt, der dich auf die richtige Spur gebracht hat, oder du hast dich irgendwer zur richtigen Zeit irgendwie vielleicht mit dem richtigen Thema auseinandergesetzt und deswegen bist du irgendwie, hast du viele Ressourcen bekommen. Also ich frage mich immer, was das, wo die Person ist, die das verdient hat am Ende. Ne? Also und daraus leitet sich dann so ein Entitlement ab, so nach dem Motto, so ja, ich habe das ja verdient und deswegen kann ich und so weiter. Und das habe ich nicht. Ne? Also ich glaube letztendlich bin ich ein Objekt ganz irgendwie von ganz vielen Zufällen, von ganz vielen Dingen, die sich aus meiner Vergangenheit ergeben hat. Und deswegen kann ich jetzt gerade zu dir sprechen aus dieser Situation heraus, ne? Aus einer Historie heraus, auf die ich ja selber gar keinen Einfluss hatte, ne? Die sich ja einfach ergeben hat. So, ja. Und deswegen hat mir halt relativ viele Ressourcen gegeben. Ne? Und deswegen habe ich, für diese Ressourcen habe ich keine Scham, aber auch keinen Stolz. Und so schaue ich halt drauf und deswegen sehe ich das auch nicht als beschämend an, viele Ressourcen zu haben. Ich habe aber auch keinen Stolz, viele Ressourcen zu haben. Was ich damit verbinde, ist eine Verantwortung tatsächlich. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich viele Ressourcen habe, habe ich einfach einen größeren Hebel auf diese Welt als andere und daraus ergibt sich für die Zukunft und für mein jetziges Handeln eine Verantwortung. Das glaube ich.
Ja, du hast den Begriff Zufall angesprochen, darüber werden wir später noch sprechen. Lass uns über Trivago sprechen. Du hast Trivago mitgegründet und dann auch sehr erfolgreich an die Börse gebracht. War das schon immer dein Plan? Also hast du damals Trivago mitgegründet aus der Intention heraus, das wird groß und international erfolgreich, oder war es dann eher ein Zufallsprodukt?
Also ich hatte, als ich 23 war, habe ich meine erste Firma gegründet. Und das damals noch, glaube ich, ziemlich genau mit dieser Idee. Also da war ich selber noch im Studium. Ich habe irgendwie andere Unternehmer gesehen, die irgendwie sehr schnell, irgendwie sehr erfolgreich geworden sind. Und da war die Intention, glaube ich, noch sehr stark, irgendwie möglichst schnell eine Firma aufbauen, möglichst schnell verkaufen und dann finanziell unabhängig zu sein. Ich glaube, das war eine große, starke Intention am Anfang. Mit dem zweiten Unternehmen war das schon anders. Also der initiale Start war für mich eigentlich, ich möchte was machen, mit dem ich irgendwie für mich Geld verdienen kann. So, also irgendwie, wo ich, also Geld verdienen im Sinne von, ich möchte eigentlich nur was haben, was mir ein Gehalt zahlt. Ja. Und das war am Anfang, waren das 2.500 Euro im Monat. Also das war mein Gehalt. Und ich weiß noch genau, mein bester Freund, den du eben angesprochen hast, der kam zu mir und meinte, Rolf, irgendwie, kannst du dir denn vorstellen, dieses Trivago-Ding, das jetzt irgendwie länger zu machen? Und dann habe ich gesagt, du, solange es mir die 2.500 Euro im Monat zahlt, mache ich das für immer. und das war auch wirklich so meine Einstellung. Also ich hatte wirklich die Einstellung, ich möchte was haben, was irgendwie mich irgendwie am Leben hält, irgendwie was irgendwie Spaß macht, wo ich selbstbestimmt bin und wo ich nicht irgendwie davon abhänge, dass ich irgendwie für jemand anders arbeiten muss. Und das war eigentlich so die große Motivation. Und es war nicht irgendwie, es an die Börse zu bringen. Es war nicht irgendwie einen großen Exit zu machen. Und ich glaube, das war tatsächlich eine sehr gesunde Motivation, aus der dann auch viel entstanden ist. Also ich glaube, aus der Motivation eben irgendwie so ein nachhaltiges System zu bauen und nicht zwangsläufig irgendwie ganz viel Geld aufzunehmen und ganz schnell zu wachsen. Und das war der Unterschied zu meiner ersten Firma. Und genau. Und dann war eigentlich der Börsengang, also wir sind ja dann sehr schnell sehr groß geworden. Wir hatten dann am Ende doch irgendwie mehrere Situationen, wo wir dann irgendwie Secondaries gemacht haben und die Leute, die dann Secondaries mit uns gemacht haben, die wollten dann halt irgendwann natürlich auch wieder verkaufen. Und genau, und irgendwann war der Börsengang eigentlich so mein einziger Weg in die Freiheit. Also die Firma tatsächlich wieder zurück in die Freiheit zu führen. Und dachte ich zumindest. Und deswegen sind wir an die Börse gegangen. Ich habe ja gar nicht verkauft beim Börsengang. Also ich habe, glaube ich, 5% meiner Aktien verkauft oder so beim Börsengang. Das heißt, für mich war das gar kein Exit-Event, so richtig.
Aber trotzdem war das ja extrem hoch bewertet. Also jetzt für mein Empfinden, wenn man das so liest, ja, mit 3 Milliarden bewertet, also Pi mal Daumen, ich habe jetzt unterschiedliche Zahlen gefunden. Wie fühlt sich das an, wenn man sowas geschafft hat? Und gibt es danach noch überhaupt Ziele, die man hat?
Das war ja eigentlich nicht mal mein Ziel. Also eigentlich war ja nicht mal mein Ziel. Ich meine, also ich glaube tatsächlich, damals hat das auch schon so angefangen, dass für mich irgendwie Geld als Maßstab auch nicht mehr so gezählt hat. Also ich glaube, das war vielleicht ein paar Jahre vorher noch anders. Glaube ich, irgendwie als wir dann so irgendwie Secondaries gemacht hatten, da hatten wir zwischendurch auch mal einen Teil an Expedia verkauft. Damals war das schon noch Erfolg. Und als Erfolg auch werthaltig für mich. Der Börsengang an sich, der hatte das viel weniger. Also ich glaube, dass es irgendwie, dass es schon so eine naive Vorstellung davon gibt. Ich möchte mal dann irgendwie so da im Times Square sein und irgendwie in der Nasdaq und diesen Button drücken und dann fällt das Konfetti von der Decke und so. Weißt du? Das ist ja so ein sehr ikonisches Bild von so einem Unternehmer. So, ne? Ich wollte dann auch immer irgendwie Nasdaq und nicht New York Stock Exchange, weil ich dieses Times Square Gefühl haben wollte. Und dafür, ja, also für dieses Gefühl, ne, also ich wollte dieses Gefühl mal haben, und das fand ich dann irgendwie auch spannend an dem Tag, ne, und gleichzeitig bist du einfach, du machst vorher 2 Wochen Roadshow, du bist so durch, du hast einfach 2 Wochen lang so gut wie nicht geschlafen, du bist eigentlich froh, wärst eigentlich froh, wenn es nach Hause ins Bett ginge, ja, und in dem Moment. Und das ist also deutlich weniger spaßig, als man das so von außen annimmt. Ja. Und genau, aber ich hatte vorher das nicht als Ziel. Ich hatte nachher auch, es war schon eine Zeit, wo ich wenig Ziele hatte. Ja. Also das war ja dann tatsächlich so, dass es dann danach auch dann erstmal der Börsenkurs nochmal durch die Decke gegangen ist, ne, und wir dann nochmal viel mehr bewertet, höher bewertet waren und so. Das hätte jetzt auch ewig so weitergehen können. Ich glaube, das hätte jetzt nichts irgendwie mit mir mehr gemacht, ja. Also ob das jetzt nun irgendwie dann irgendwie 3, 6, 10 oder 20 Milliarden Bewertungen sind oder so, ich glaube, das hätte für mich dann wirklich gar keine Rolle mehr gespielt. Hat für mich aber auch vorher schon keine Rolle gespielt. Mhm. Also es war schon, glaube ich, die Jahre vorher waren, glaube ich, eher dadurch geprägt, wirklich irgendwie noch die Erfahrung mitnehmen zu wollen, glaube ich. Also irgendwie zu merken, so, ich möchte es mal gemacht haben, ich möchte es in meinem Leben erfahren haben, ich möchte davon lernen. Ich möchte irgendwie das mitnehmen, aber weniger dann tatsächlich für den Erfolg des Unternehmens oder für die Bewertung in dem Moment.
Ich finde spannend, dass du angesprochen hast, dass du das nicht als Ziel hast und trotzdem ist es passiert, weil ich erinnere mich an ein Reel, das ich erst letztens gesehen habe auf Instagram und da hieß es ja, du brauchst unbedingt eine Vision, du brauchst unbedingt Ziele, auf die du hinarbeiten musst, und ich habe für mich jetzt gemerkt, dass ich da so einen Widerstand habe, weil ich das nicht mehr so wirklich für wahr halte. Aber es überrascht mich, dass du das auch sagst. Also wie kommt man dann irgendwo hin, wenn man keine Ziele hat? Wie bist du dorthin gekommen, wo du hingekommen bist,
Ziel? Also meine These ist tatsächlich, dass man am weitesten kommt, wenn man keine Ziele hat. Und ich weiß, dass das jetzt nicht irgendwie in dieser Selbstoptimierungsschiene ist das vielleicht irgendwie nicht das, was oft verkauft wird, aber ist vielleicht meine Gegenthese. Also ich glaube, dass umso weniger ich eigentlich mich daran geklammert habe, irgendwas Spezielles erreichen zu wollen, und so mehr ich in der Lage war, wirklich im Moment zu sein, irgendwie in dem Moment die Erfahrung mitzunehmen, irgendwie ich habe eine Motivation, immer aus jedem Moment das Beste zu machen. Ne? So, also und natürlich hatte ich das auch als Unternehmer, und natürlich bin ich nicht in Meetings reingerannt und habe gedacht, so jetzt mache ich mal richtigen Mist hier, sondern natürlich laufe ich in jedes Meeting rein und möchte für meine Firma und für die Menschen darin irgendwie möglichst das Beste rausholen in dem Moment, ja, und ich glaube, das ist die beste Motivation, und ich glaube, Ich glaube, dass Ziele mich eher eng gemacht haben, weil Ziele, also zu viel, ne, also jetzt irgendwie für mich jetzt irgendwie persönliche Ziele zu setzen, hat entweder dazu geführt, dass ich gedacht habe, na gut, jetzt habe ich alles erreicht, ja, so jetzt ist ja, habe ich ja schon mehr erreicht, als ich wollte. Das passiert ja dann immer, wenn man irgendwie so ein Budget hat und dann denkt man, na gut, jetzt klappt's dieses Jahr, ne, dann denkt man so, jetzt kann man auch so ein bisschen schleifen lassen. Oder ich habe sie nicht erreicht und dann haben sie mich noch enger gemacht, weil dann habe ich gedacht, so um Gottes Willen, was kann ich denn jetzt tun, um sie noch zu erreichen? So, ne? Und das waren ehrlich gesagt nicht die kreativsten Phasen meines Lebens. Also die kreativsten Phasen waren die Phasen, in denen ich wirklich im Moment sein konnte, in denen ich ein gutes Produkt bauen wollte, in dem ich gedacht habe, so, okay, was fehlt jetzt hier noch? In dem ich ein gutes Team bauen wollte, in dem ich gemerkt habe, oh, das Team läuft nicht. Was kann ich mit dem Team machen, um das Team zu verbessern? Ja, also in dem Moment, wo ich wirklich in dem Moment war, in der Aktion war, in der Verbindung war mit Menschen, in der Verbindung war mit dem Unternehmen und dem Purpose des Unternehmens, mit den Kunden in Verbindung bin, ne? Aus der Situation kam eigentlich immer die größte Wertschöpfung.
Kennst du Eckhart Tolle und sein Buch Jetzt, die Kraft der Gegenwart?
Ich kenne ihn und ich habe das Buch nie gelesen. Ich habe ihn mal getroffen, tatsächlich.
Du hast ihn getroffen? Du hast Eckhart Tolle getroffen?
Ich habe ihn mal auf einer Konferenz in L.A. getroffen und habe ihn auch gehört und habe ihm auch mal Hallo gesagt danach. Und das war dann so eine Konferenz, wo dann auch die Speaker irgendwie immer noch so rumlaufen und so. Genau, und aber ich habe tatsächlich, und dann habe ich mir sein Buch The Power of Now, ne, glaube ich.
Ja, genau. Mhm.
Genau, habe ich mir auch gekauft. Steht auch bei mir im Regal. Ich hab's nie gelesen, tatsächlich.
Ich finde das ultra spannend, weil ich habe sein Buch schon mehrfach erwähnt auf meinem Kanal, auch im Gespräch mit Gästen. Und es ist ja eins, was mich in den letzten Wochen, Monaten sehr begleitet hat und ich kann das total nachempfinden und ich versuche das tatsächlich jetzt auch mehr im Jetzt zu sein, also sowohl privat als auch beruflich, und habe dann ja auch das Thema Ziele so ein bisschen aufgegeben oder eine Vision, also ein 5-Jahres-Plan, 10-Jahres-Plan, 50-Jahres-Plan, das habe ich in dem Sinne nicht mehr. Und ja, spannend, dass du ihn getroffen hast. Wie war denn die Begegnung, also wie hast du ihn wahrgenommen?
Also ich finde ja immer, wenn man so Leute trifft, die so ein bisschen berühmt sind, ich finde das gar nicht so leicht, ne? Ich finde es gar nicht so leicht, in dem Moment authentisch zu bleiben. Ne?
Ja.
Das war tatsächlich sogar, da war, glaube ich, in dem gleichen Jahr war auch irgendwie Sadhguru da. Ich weiß nicht, ob du den von dem mal gehört hast.
Nee.
Und die haben, glaube ich, auch zusammen eine Session gemacht. Und ich fand die beide ziemlich unantastbar. So, aber das kann auch da meine Projektion gewesen sein, ne? Ist auch schon ein bisschen her. Das ist auch schon bestimmt 5 Jahre her, mindestens. Nicht sogar länger. 7 Jahre her. Ich muss sagen, ich tue mich immer wahnsinnig schwer damit. Ich möchte gerne immer die Menschen treffen. Und ich habe immer das Gefühl, bei so Konferenzen vor allen Dingen, treffe ich immer nur so die äußere Erscheinung. So, weißt du? Also es trifft so, also, und dann fühlt es sich auch immer so ein bisschen unnahbar an. Also, ne, also ich kann da jetzt nichts anderes teilen. Also ich fand, was er gesagt hat, machte total Sinn, und ich hatte auch vorher mal seinen Namen gehört, deswegen bin ich auch wahrscheinlich in seine Session gegangen. Aber es war jetzt schon eher unnahbar, ne, so in dem Moment. Damals habe ich, glaube ich, noch sehr viel mitgenommen, und ich kann deine Begeisterung auch total verstehen. Auch wenn ich ihn nicht gelesen habe, glaube ich, bezieht er sich auf viele Dinge, die auch für mich total wichtig sind. Also ich bin selber relativ intensiv im Zen-Buddhismus auch verhaftet, ne? Ich glaube, dass er da sich wahrscheinlich auch einiges entliehen hat. Und ich bin großer Fan von Alan Watts. Ich weiß nicht, ob du Alan Watts schon mal gehört hast, wenn du Eckhart Tolle magst. Dann, ich bin großer Fan von Alan Watts, und ich glaube, da gibt es sehr viele Parallelen. Ich glaube, dass Eckhart Tolle da auch sehr viel dann sich darauf beruht, ne? Auf den bisschen älteren Philosophen da.
Du hast das Wort Unannahbarkeit erwähnt, dass du diese Menschen, wenn du auf Konferenzen bist, so unnahbar findest. Geht's dir nicht andersrum auch so? Dass, wenn Menschen dich treffen, und wissen, wer du bist, dass ja. sie sich ähnlich verhalten?
Genau, ja, wahrscheinlich haben die die gleiche Projektion, die ich hatte. Ja. Und wahrscheinlich liegt es deswegen auch eher an, lag es eher an mir in dem Moment als an ihm. Ne? So, denn ich glaube, das ist natürlich irgendwie immer mit sich bringt, dass Leute, die dann auf mich zukommen, auch irgendwie dann so dieses Delta irgendwie oder diese Vertikalität irgendwie wahrnehmen. Und das dann so damit reinspielt. Und ich das gar nicht möchte, ne? Also wenn ich auf Konferenzen bin, das gar nicht irgendwie. Also ich möchte so nicht sein, also ich möchte nicht unnahbar sein und trotzdem kann ich nicht verhindern, dass ich so empfunden werde. Ne? Und ist aber auch mit ein Grund, warum ich das nicht mehr so mache eigentlich. Ne? Also ich bin wirklich, ich habe mich sehr stark zurückgezogen von Konferenzen und mache wirklich immer nur noch, wenn ich wirklich jemanden Gefallen schulde oder wenn es wirklich was ist, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, dann mache ich das noch. Und ansonsten bin ich eigentlich gar nicht mehr auf Konferenzen und Events unterwegs. Auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass es selten zu wirklich menschlichen Kontakt kommt. Ja. Und das liegt einfach viel an der Projektion, denn die andere haben, die ich habe, an der Art der Begegnung und deswegen interessiert mich das einfach nicht mehr. Ich will es auch nicht verdammen, ne? Es ist, glaube ich, es hat, glaube ich, immer noch einen großen Wert. Ich habe das ja auch viel gemacht früher. Ich war ja auch, ne, da in LA zum Beispiel, diese Konferenz oder die Zeitgeist oder so. Ne? Also ich bin früher viel auf diese Konferenzen gegangen, wo es immer sehr berühmte Leute gab, die Speaker waren. Ich finde das heute nicht mehr spannend. Also ein sehr guter Freund von mir hat mich letzte Woche wollte mich auf die TED-Konferenz einladen, die findet ja einmal im Jahr statt und ich war mal auch sehr, sehr großer Fan von TED-Talks früher. Also finde die auch immer noch gut, ne? Ich interessiere mich halt nicht mehr so sehr, aber grundsätzlich finde ich die schon gut. Da würden mich keine 10 Pferde hinbekommen gerade. Also das kannst du mir schenken und mir den Flug schenken und so weiter. Und ich würde es einfach nicht mehr machen, tatsächlich. Mhm.
Würdest du sagen, das ist der Preis des Erfolgs? Also, dass man Schwierigkeiten hat, wirklich echte zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen?
Ich habe in den letzten Jahren deutlich intensivere zwischenmenschliche Beziehungen aufgebaut, als ich sie je aufgebaut habe. Und jetzt könnte man sagen, jetzt bin ich auch nicht mehr so erfolgreich, aber ich glaube, daran hat's gar nicht gelegen, ich glaube, dass es schon an mir selber liegt. Ne? Also ich glaube, dass wenn wir uns in diese Rollen begeben, ich glaube, dann wird es schwer. Ne? Also wenn wir uns in die Rolle begeben, ich bin derjenige, der euch was zu erzählen hat. So, also weil es so wahnsinnig wichtig ist, was ich zu erzählen habe und so und ich, ne, und so, und wenn ich mich in diese Rolle begebe, baue ich Distanz auf und Vertikalität auf. Und in dem Moment, wo ich mich in die Rolle des Zuhörers begebe, der irgendwie zuhört und sagt so, ich finde jetzt diese Person ganz toll und ich höre da jetzt unglaublich zu und ich glaube, in dem Moment baue ich auch eine Vertikalität auf. Und das heißt ja nicht, dass da nicht irgendwie auch was Gutes bei rauskommen kann, aber in seltensten Fällen glaube ich eine Verbindung. Weil es immer Projektion ist. Also beides ist Projektion. Also sowohl das, ich kann dir was erzählen, als auch du kannst mir was erzählen, ist am Ende eine Projektion. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass Verbindung eher schwindet. Ne? Also ich glaube, Verbindung baut sich dann auf, wenn ich diese Vertikalität nicht habe, wenn ich auf Augenhöhe mit jemandem kommuniziere, wenn wir uns austauschen, wenn wir uns Geschichten erzählen und nicht das Gefühl haben, dass der eine was erzählen kann und der andere zuhören sollte, sondern dass wir gemeinsam Geschichten erzählen. Ich glaube, in dem Moment kann auch wirkliche Verbindung entstehen. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich immer besser geworden, glaube ich, Verbindung in meinem Leben aufzubauen. Also ich glaube, das war früher viel schwieriger als heute. Und ich kann es wahrscheinlich nicht, wenn ich auf eine Rolle begrenzt und reduziert werde oder wenn ich auf Rollen reduziere.
Ja. Ja, das kann ich total nachempfinden. Also ich habe das auch so ein bisschen erlebt, natürlich in sehr, sehr, sehr viel kleinerem Ausmaß, aber im Bitcoin-Space kennt man mich ein bisschen, oder wenn ich auf Konferenzen bin, dann kann es schon mal sein, dass ich das sehr lange dauert, bis ich auf die Toilette komme, weil mich Menschen ansprechen oder teilweise auch Fotos machen wollen. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie ich das denn schaffe, trotzdem in Kontakt zu kommen, weil das ist eigentlich für mich immer das Wichtigste gewesen auf Bitcoin-Meetups und Veranstaltungen, diese zwischenmenschliche Ebene zu haben. Und ich habe das dann, glaube ich, trotzdem ganz gut hinbekommen, indem ich das umgedreht habe und dann Fragen gestellt habe an die andere Person und dann viel mehr ein Dialog entstanden ist. Ja. Ich habe auch einen Podcast mit dir gesehen und das war auch der Grund, warum ich dich unbedingt einladen wollte, weil ich sehr viele Fragen hatte. Nachdem ich diesen Podcast gesehen habe, ich werde ihn auch verlinken in der Videobeschreibung. Es geht um ein Interview bei Huge Conversations. Ich glaube, der ist gar nicht mehr aktiv, der Kanal, aber das Interview gibt es noch. Und da hast du auch darüber gesprochen, dass Trivago kurz vor der Insolvenz war. Gab es denn auch mal Phasen in deinem Leben, wo du gedacht hast, ich gebe auf?
Also ich glaube, nicht mit so einer Dramatik von ich gebe auf, aber weil das hat ja schon was sehr Fundamentales, ne? So ich gebe auf, aber schon Momente, in denen ich mich gefragt habe, irgendwie, ne, also wie geht's weiter? Ja, was müssen wir jetzt eigentlich tun, damit wir irgendwie da wieder rauskommen? Oder was muss ich persönlich tun? Was mache ich mit meinem Leben und so? Klar. Und da auch nicht zu knapp, ne? Da gab es viele Momente. Bei Trivago gab es einige Momente, die sehr schwierig waren und wo man vielleicht auch am Anfang nicht wirklich wusste, wie geht's jetzt weiter? Und das war sicherlich am Anfang gab es Momente auch der möglichen Insolvenz. Ne? Da gab es dann irgendwie Situationen, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier was weiß ich, 15 Mitarbeiter wahrscheinlich damals oder so. Ne? Die kosten auch irgendwie Geld, die müssen bezahlt werden. Und wenn wir jetzt irgendwie so weitermachen, dann wissen wir, okay, wir haben noch 4, 5 Monate. Und in 5 Monaten müssen wir abwickeln, ne? Weil wir werden wahrscheinlich jetzt auf dem aktuellen Traction werden wir keine Finanzierungsrunde mehr bekommen, wir werden kein Geld mehr bekommen. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir da enden, ne? Also müssen wir spätestens in 2, 3 Monaten müssen wir uns dann beschäftigen, auch mehr Leute zu entlassen oder ne? Also das langsam einzuleiten. Genau, also so eine Situation hat es gegeben. Ich fand diese Situation meistens, und die gab es mehrmals in meinem Leben auch, ich fand die meistens rückblickend auch einen guten Moment für Kreativität. So, also, ne, also ich glaube so, es hat so ein bisschen so wie so ein Reset, so, okay, jetzt müssen wir nochmal ganz neu nachdenken. Jetzt lass mal irgendwie alles das, was wir vielleicht vorher irgendwie gedacht haben, was irgendwie nicht veränderbar ist. Wenn das veränderbar ist, was machen wir dann jetzt? Und es hat auch eine große Freiheit. Also Dinge, die man vorher für nicht veränderbar hielt, in Frage zu stellen, hat was von einer großen Freiheit. Und ich glaube, das war oft Quell der Inspiration. Also ich glaube, ohne diese Krise hätten wir uns damals, also wir haben uns damals in dieser Krise hingesetzt und haben damals eigentlich so die grundlegende, fundamentale strategische Richtung von Trivago festgelegt. Weil wir, also praktisch aus der Situation, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt wirklich uns eingestehen, was können wir nicht, was soll in die Zukunft gehen, was muss auf der Strecke bleiben. Und das war aber fundamental. Wenn wir uns damals nicht in dieser Situation der Kontraktion, ne, wenn wir die nicht gehabt hätten, uns nicht sehr, sehr gut fokussiert hätten, also ich glaube nicht, dass wir je so erfolgreich geworden wären. Wir mussten uns damals fokussieren. Wir mussten damals irgendwie Dinge abschneiden, die uns sehr lieb waren. Und es hat dazu geführt, dass wir daraus wieder viel besser wachsen konnten. Und das ist auch das, was ich versuche heute selber. Bin ja Mentor für viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Und bin Investor in vielen Unternehmen. Und ich hatte das letztens noch, wo ein Unternehmen zu mir kam und meinte, so ist das jetzt vorbei, weil wir jetzt praktisch, wir mussten jetzt ganz viele Leute entlassen, wir sind jetzt nur noch weniger als halb so groß wie vorher und so. Und dann kommt man natürlich mit ganz viel Selbstzweifel in dem Moment. Und ich habe gesagt, ja, das ist doch super. Das ist doch super, dass du jetzt irgendwie, jetzt hast du wieder Fokus und jetzt hast du wieder irgendwie, jetzt weißt du wieder irgendwie, was du wirklich machen willst. Und jetzt gibt's irgendwie aus der, ihr seid jetzt halb so groß, aber ihr könnt euch finanzieren, ihr seid irgendwie unabhängig und so, ne? Und aus der Situation könnt ihr jetzt wieder irgendwie wachsen und jetzt wisst ihr irgendwie sehr viel besser, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Also ich glaube, diese Phasen von, also diese Bewegung, ne, dass man wächst und wieder kontaktiert und das auch möglich ist, das ist total gesund, finde ich. Ja, also dass du immer diese pulsierende Bewegung hast, dass ein Business kann größer werden und dann muss es auch mal wieder schrumpfen können. Und ich glaube, dass der größte Threat ist, wenn Organisationen nicht schrumpfen können. Also wenn sie einfach mit Gewalt irgendwie auf einer gewissen Größe irgendwie festgenagelt werden, weil dann kollabieren sie irgendwann komplett. Ja, aber wenn sie mal kleiner werden können, dann zeigen sie eigentlich irgendwie, dass sie irgendwie, ne, also das ist irgendwie Lebendigkeit. Ja, die können auch wieder ruhig kleiner werden und dichter. Ne?
Ja, deine These finde ich extrem spannend, weil ich habe eine Zeit lang bei einem großen Konzern gearbeitet, einer Versicherung in München, und die schüttet eine Dividende aus. Und das ist aus meiner Sicht genau so ein Unternehmen, das nicht schrumpfen kann, weil es nicht schrumpfen darf. Mhm. Und ich habe eine sehr, sehr leidige Erfahrung gemacht. Also es war in meiner Zeit als Angestellte die schlimmste, schlechteste Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben. Deswegen sehr, sehr prägend. Und ich habe irgendwann verstanden, ich saß in diesem Bürogebäude und habe verstanden, okay, die wichtigste KPI in diesem Unternehmen ist die Dividende. Und alles andere wird dem untergeordnet. Und deswegen, unter anderem deswegen, laufen die Dinge so, wie sie laufen. Und ich hatte so ein extremes Gefühl der Entmenschlichung. Ich habe das Gefühl, oder ich habe darüber nachgedacht, wie es sein kann, dass wir Menschen uns solche Arbeitsumgebungen erschaffen und mitmachen, obwohl die meisten, ich würde behaupten, 90% sind unglücklich in diesen Umgebungen. Wie kann das sein?
Also ich habe eine These, aber das hat ganz viel mit Glauben zu tun. Ne? Also ich habe eine These und die These ist, dass das ist die Art und Weise. Also unsere Kapitalmärkte, ne, sind nicht menschlich. Ne? Das sind Systeme. Ne? Da sind Individuen dahinter, aber letztendlich gibt's da irgendwie sehr klare Mechanismen. So, und du hast bei einem Unternehmen gearbeitet, wenn sie Dividende gezahlt haben, die Teil des Kapitalmarktes sind. Ne? Und der funktioniert halt auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist einfach wahnsinnig schwer, sich als Unternehmen gegen diese Mechanismen zu stellen. Und man wird im Endeffekt, wird man am Ende auch von diesen Mechanismen aufgefressen. Also also ein Grund, warum ich ja Bracespace mitgegründet habe, war, dass ich diese Diskrepanz gesehen habe, dass ich gesehen habe, dass Unternehmen eigentlich nicht wirklich effektiv geführt werden, also dass sie nicht wirklich wertschöpfend geführt werden, dass ich gemerkt habe, okay, sobald du eigentlich, und das habe ich ja selber gemerkt, am Kapitalmarkt bist, geht es viel weniger um Wertschöpfung, sondern es geht viel mehr um Abschöpfung. Also es geht eigentlich darum, den Aktionären letztendlich das zu liefern, was sie gerne sehen wollen in dem Moment. Ja. Und die sind halt sehr, sehr stark darauf fokussiert, was sind denn deine Umsatzzahlen, was sind deine Quartalzahlen und so weiter. Ne? Das ist das, was die Analysten schauen. Und die simplifizieren Unternehmen natürlich auch sehr stark, weil die haben gar nicht die Möglichkeit, extrem komplexe Zusammenhänge im Detail zu erkennen. Ne? Das heißt, du fängst an, ein sehr komplexes Gebilde, wie wahrscheinlich auch der Versicherungskonzern, dem du Teil warst, irgendwie immer einfachere KPIs zu bringen. Ja, und am Ende ist diese einfache KPI war für euch Dividende. Ne? Das ist manchmal ist der Umsatz oder der Gewinn und bei euch war es die Dividende. Und das entmenschlicht. Denn die Dividende ist einfach nicht holistisch. Die Dividende hat nicht irgendwie, die hat keine Vielfalt, die hat keine Vergangenheit und keine Zukunft, ne? Sondern die Dividende ist jetzt da, die wird jetzt ausgeschüttet und das, ne, und die muss halt irgendwie stabil ausgeschüttet werden. Und ich glaube, dass aber Wertschöpfung eigentlich in einer viel komplexeren Umgebung passiert. Also Wertschöpfung ist was sehr Komplexes, ne? Also echte Wertschöpfung. Und echte Wertschöpfung passiert halt über einen langen Zeithorizont und bei echter Wertschöpfung kommt dann auch über einen langen Zeitraum auf eine möglichst hohe Dividende zurück. Aber der CEO, der heute dieses Versicherungsunternehmen dem vorsteht, ja, der ist halt nicht daran so wahnsinnig daran interessiert, was die Dividende in 20 Jahren ist oder in 10 Jahren. Ja, und das ist die Problematik, ne? Also so es erfolgt eigentlich eine Entleerung. Also wir bauen tolle Organisationen, die wurden mit ganz viel Purpose und mit ganz viel Reichtum von und also wirklichem Reichtum geschaffen. Das glaube ich auch. Also auch dein Unternehmen dort, in dem du gearbeitet hast, wurde mal geschaffen von einem Gründer mit einem ganz großen Anspruch. So, vielleicht sogar auch Menschen zu helfen und ein tolles Unternehmen zu bauen. Und ich glaube, dass es einfach über diesen Kapitalmarkt halt immer, so länger du am Kapitalmarkt bist, halt, dass es immer mehr entkernt wird und entmenschlicht wird. Ja, also du kannst so ein anderes Beispiel, was aber in eine ähnliche Richtung geht eigentlich, wenn du dir diese Geschichte von Boeing anschaust, ne? Sagst du, okay, Boeing eigentlich einfach so der Pinnacle eigentlich der Ingenieurskunst, ja, dann in Seattle irgendwie die besten Leute immer geheiert, irgendwie die besten Ingenieure haben diese Flugzeuge gebaut und waren unglaublich erfolgreich und haben so ein Unternehmen über viele viele Jahrzehnte zu dem ja eigentlich ja fast globalen Marktführer und aber auch ja fast so Monopolisten gemacht in der Spitze. Und man denkt so, naja gut, okay, da ist so viel Reichtum an Ideen in diesem Unternehmen. Und irgendwann hat man da mal angefangen und hat auf Shareholder Value optimiert. Ja, also Shareholder Value kurzfristigen, ich sage ja, also so langfristiger Shareholder Value ist ja super, aber kurzfristigen Shareholder Value optimiert und hat halt versucht, möglichst viel auszuschütten und möglichst viel, möglichst gute Gewinne zu zeigen und dann natürlich immer wieder irgendwie noch mehr Gewinn zeigen wollte und hat das über 10 Jahre, 15 Jahre gemacht und der Aktienkurs ist explodiert in dieser Zeit. Aber was auch passiert ist, dass das Unternehmen komplett enthüllt wurde. Also es gab halt keine Innovation mehr. Es gab halt keine Menschen mehr, die dort sein wollten. Keine Menschen, die sich dafür das Unternehmen begeistert haben. Und auch kein Engagement mehr, wirklich gute Produkte abzuliefern. Weißt du? Und dann kannst du das über einen gewissen Zeitraum, kannst du es halten. Und der Markt merkt es nicht. Ja, das Unternehmen steigt, die Bewertung steigt und so weiter. Aber das Unternehmen wird enthüllt. Das wird auch entmenschlicht. Also ich wette auch, dass die Leute, die bei Boeing in dieser Zeit dann gearbeitet haben, dein Gefühl sehr gut teilen würden. Die würden, glaube ich, auch sagen, früher, ne, ging es ja noch darum, richtig gute Flugzeuge zu bauen. Und inzwischen geht es hier nicht mehr um die Leute, die gute Flugzeuge bauen. Ja, und das ist leider was nicht irgendwie jetzt irgendwie auf ein oder zwei Unternehmen begrenzt ist, sondern das ist eine sehr, sehr fundamentale Entwicklung, die systemimmanent ist bei uns. Ja.
Ja, ich nehme das eigentlich bei allen Menschen wahr, die im Konzern arbeiten. Alle erzählen mir das Gleiche. Und jedes Mal frage ich mich, wie kann das dann sein, dass es trotzdem noch so ist, erstens, und dass immer noch so viele Menschen dort arbeiten, obwohl sie ja selbst merken, da stimmt was nicht.
Also das liegt natürlich daran, dass das dann irgendwann funktioniert, dass natürlich über, also diese Firmen haben ja auch, wenn sie enthüllt sind, immer noch über eine lange Zeit natürlich einen Ruf. Ne? Also das heißt, die Leute sagen, ah, guck mal, ich kann aber auch hier und hier arbeiten und das ist doch super. Das heißt, die haben irgendwie eine Marke, die noch existiert über einen längeren Zeitraum. Die arbeiten natürlich dann immer mehr mit Kompensation, ne? Das heißt, die bezahlen dann einfach ziemlich gut. Und du hast halt Systeme, die einmal aufgebaut werden, so Wertschöpfung. Und das ist halt das, was halt, glaube ich, was die wenigsten verstehen. Wertschöpfung zieht sich über einen viel, viel längeren Zeitraum, als man das so denkt. Ne? Also das heißt also, teilweise wurden diese Firmen halt, also der große Boom in Deutschland, wo die größten, glaube ich, die aller, ich glaube, irgendwie über 60%, 70% der DAX-Konzerne wurden, glaube ich, irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Ja, es gibt so eine Zeitschiene von 20 Jahren. Da wurden die fast alle gegründet. So, das trägt bis heute. Also diese Wertschöpfung von damals, ja, also damals gab es ja Wertschöpfung und vielleicht auch noch 50 Jahre danach, ja. Und diese Wertschöpfung trägt aber bis heute. Also auch wenn es da immer mehr Entleerung gibt, trägt diese alte Wertschöpfung trägt noch. Aber irgendwann hört es halt auf. Das merkst du jetzt in der Automobilindustrie oder so, ne? Also irgendwann, wenn dann keine Innovation mehr kommt, wenn man nicht in der Lage ist, irgendwie wirklich mit der Zeit zu gehen, ne? Also ich habe letztens noch gehört, Infineon von jemandem, ne? Also Infineon war tatsächlich in den 90ern irgendwie noch auf dem Weltmarkt wirklich on Eye-Level, also mit den Amerikanern, was die Halbleiterproduktion angeht. Ne? Inzwischen produziert Infineon Halbleiter, die sind 10-mal so groß wie das aktuelle Cutting Edge. Das heißt, mal 10, also in der Entwicklung der Innovation in den letzten irgendwie 30 Jahren, ja. Also und haben halt gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie wirklich kompetitiv zu sein. Ne? Die haben halt in langer Zeit ja irgendwie für die Automobilindustrie irgendwie produziert. Aber genau, also das zeigt dir einfach, wenn du nicht wirklich kontinuierlich eigentlich in dieser Innovationsdynamik bleibst, dann passiert dieser Entleerungsprozess. Und ich glaube, dass Kapitalmärkte da einen ganz, ganz großen Beitrag leisten. Und es passiert aber auch, Kapitalmärkte gibt es ja nicht nur an der Börse, ne? Sondern theoretisch das ganze Segment von Private Equity funktioniert ganz genauso. Da gibt's auch eine Abschöpfungsrunde nach der nächsten. Ne? Also ein Private Equity Unternehmen kauft irgendwie ein privates Unternehmen, dann werden erstmal die Hälfte der Mitarbeiter entlassen. Dann denkt man, wow, wir sind ja so wahnsinnig viel effektiver. Wir können ja mit der Hälfte der Mitarbeiter genau das schaffen, was wir vorher geschafft haben. Das denkt man dann für 3 Jahre. Dann merkt man, dass die Zahlen nach unten gehen. Dann kippt man es dem nächsten auf von Hof. Und der muss dann gucken, wie er damit klarkommt. Und der reduziert dann nochmal irgendwie die Hälfte der Mitarbeiter und denkt wieder, dass es wahnsinnig effektiv war. Weißt du, und das ist leider, bis man irgendwann feststellt, dass man ganz am Anfang Leute entlassen hat, die eigentlich dafür da waren, genau diese Innovation vielleicht zu treiben oder irgendwie Menschen zusammenzubringen. Oder, ne, also die eigentlich, also die zuerst gefeuert werden, sind die eigentlich, die für die langfristigen Effekte im Unternehmen verantwortlich sind. Weil die sehen ja so aus, ne, als würden sie keinen Mehrwert schaffen.
Ja.
Das heißt, nicht jeder, der so aussieht, als würde er keinen Mehrwert schaffen, schafft auch langfristige Effekte. Aber ganz viele von denen, ja, schaffen auch ganz langfristige Effekte. Und genau, und die werden natürlich zuerst gecuttet. Und dann wundert man sich, dass nach 5, 10 Jahren halt nichts mehr übrig ist von dem Unternehmen.
Wir müssen unbedingt über Geld und Kapital sprechen, aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, eine letzte Frage zum Thema Konzerne beziehungsweise börsennotierte Unternehmen. Wie löst du denn dieses Problem mit Trivago? Weil du bist ja noch im Vorstand von Trivago.
Ich bin ich bin im Aufsichtsrat von Trivago.
Aufsichtsrat, ja, okay. Mhm.
Genau. Ich muss sagen, dass ich gerade einfach irgendwie, dass wir gerade ein Team haben, also ein Management-Team haben, dass das wirklich extrem gut macht und dem wir, glaube ich, aber auch sehr gut den Rücken frei halten. Das Gute ist, dass es bei Trivago immer noch 2 große Anteilseigner ist. Das ist irgendwie Expedia und das bin ich. Und ansonsten gibt's halt einen relativ kleinen Free Float. Und das Gute ist auch, dass wir uns gerade in den letzten Jahren nicht mehr von den Märkten abhängig machen und wir auch nicht mehr nicht mehr so ein großes Interesse dran haben, wo jetzt gerade der Aktienkurs ist. Also ich will meine Aktien nicht verkaufen, Expedia will die Aktien nicht verkaufen und deswegen ist uns jetzt auch gerade nicht so wichtig, wo der Aktienkurs ist, sondern uns ist wichtig, irgendwie ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Das war vorher ein bisschen anders, da gab es mal eine Phase, da war das anders, aber inzwischen ist das wieder so. Und das ist wirklich auch krass zu sehen. Also wenn dann irgendwie auch ein Management-Team die Freiheit hat, diese Entscheidung zu treffen, und gleichzeitig auch die innere Reife hat, diese, also auch Entscheidungen zu treffen, die sehr langfristig sind, dann ist es sehr, sehr beeindruckend. Also ich finde das sehr beeindruckend. Also die haben jetzt tatsächlich über eine längere Zeit, jetzt die letzten 3 Jahre, wirklich intensiv in Marke investiert, in Menschen investiert, in Produkt investiert. Und jetzt sieht man's. Aber wir sind auch durch einen Teil der Tränen gegangen, ne? Also der Börsenkurs ist auch noch wieder noch mehr eingestürzt, die Gewinne sind eingestürzt und so. Und dann aber zu irgendwie den Mut zu haben, zu sagen, egal, ja, auch wenn das so ist, wir sind auf dem richtigen Weg und wir investieren langfristig. Das passiert aber auch nur in ganz, ganz, ganz speziellen Situationen. So, und das ist, glaube ich, jetzt, das haben wir jetzt gerade hinbekommen. Ob wir das langfristig hinbekommen, ist noch die große Frage. Aber das kann wirklich nur in besonderen Situationen passieren.
Und glaubst du, es ist ausgeschlossen, dass so etwas in einem Konzern, das eine Dividende zahlt, passiert?
Ich glaube, dass so die meisten Konzerne, die jetzt Dividenden zahlen, sind wahrscheinlich größtenteils in Streubesitz. Also das heißt, sie sind größtenteils verteilt. Und wenn das in Streubesitz ist, hast du in der Regel nicht jemand, der wirklich den Mut hat, das Unternehmen umzukrempeln. Ja. Also du müsstest ja dann jemanden haben, der wirklich sagt, so, na gut, okay, mir ist es egal, dass ich jetzt mal für die nächsten 4, 5 Jahre negative Ergebnisse zeige, weil ich investiere jetzt wirklich in Innovation. Und auch wenn der Börsenkurs, wenn das keiner erkennt, weil das ist so. Das Problem ist, den sagt man immer, ja, die Börse wird das erkennen. Nein, das ist Quatsch. Die Börse erkennt das nicht. Die Börse erkennt es nur, wenn du ihr dann wirklich irgendwie genau diese Kennzahlen gibst, die Börse dann noch versteht. Aber wenn du wirklich irgendwie in Menschen investierst, in Innovation investierst auf einmal und so weiter, das ist wahnsinnig schwer, der Börse begreiflich zu machen. Also diese, ne, und dann musst du halt jemanden haben, der sagt so, okay, ich sitze jetzt hier für die nächsten 10 Jahre und wenn es die nächsten 5 Jahre den Bach runtergeht, mit dem Börsenkurs zumindest, dann halte ich das aus. Und ihr alle mit mir haltet das zusammen aus. Hier der Aufsichtsrat, ihr alle, wir halten das jetzt hier zusammen aus. Und das passiert nicht.
Nee,
und das halt das, ne, und das ist halt das Problem. Das ist auch das Problem mit Automobilindustrie oder großen innovativen Veränderungen, ne? Wenn du jetzt sowas hast wie Elektromobilität, ne? Mhm. Die ja wirklich noch keiner wirklich so richtig gut hinbekommen hat, ne? Also, man sich sagen kann, dass wir uns da irgendwie mit Ruhm bekleckert hätten in Deutschland, ja. Das wäre halt notwendig gewesen, weißt du? Es wäre halt notwendig gewesen, dass jemand sagt, ich nehme jetzt hier diese ganzen Gewinne und ich packe die jetzt in eine neue, innovative Idee. Und weil ich weiß, dass es wahrscheinlich keinen anderen Weg geben wird. Und uns hat sich aber so lange niemand getraut, bis eigentlich es so richtig schlecht lief. So. Und dann ist es natürlich zu spät. Ja, ich hoffe ja immer noch das nicht, weil wir hängen ja in Deutschland irgendwie am Tropf der Automobilindustrie, aber wahrscheinlich zu spät, für viele zu spät jetzt. Ja, und das geht halt nur dann, wenn das zeigt meiner Meinung nach, wie ineffizient tatsächlich Kapitalmärkte auch sein können, ne? Dass man sagt, Kapitalmärkte sind immer effizient, also ich glaube auf jeden Fall nicht in schnell sich verändernden Umgebung mit hoher Komplexität. Jetzt ist leider das Problem, dass wir gerade in einem sehr sich immer schneller werdenden Umfeld unterwegs sind. Also wir haben einfach immer kürzere Innovationszyklen. Und die Welt wird immer komplexer. Und die Wertschöpfungszusammenhänge werden immer komplexer. Und da müssen wir uns langsam mal drüber unterhalten, ob die aktuellen Mechanismen dafür wirklich die besten sind.
Weil du an dieser Stelle noch dabei bist, sind Bitcoin und die großen Fragen wahrscheinlich genau dein Thema. Und wenn dir solche Gespräche gefallen, dann freue ich mich über ein Like und ein Abo meines Kanals Hard Money. Das ist für dich komplett kostenlos, hilft meiner Arbeit aber sehr. Und du verpasst keine neue Folge. Falls du Hard Money darüber hinaus direkt unterstützen möchtest, dann lass auch gerne ein paar Satoshi da. Lightning und Bitcoin-Adresse in der Videobeschreibung. Ganz herzlichen Dank. Und wenn du schon immer mal wissen wolltest, was Bitcoin ist und warum Menschen auf der ganzen Welt Bitcoin nutzen, dann hör gerne in meinen anfängerfreundlichen Podcast Bitcoin kurz erklärt rein. Jede Folge dauert maximal 21 Minuten und du brauchst keinerlei Vorkenntnisse. Ist natürlich kostenlos und du findest ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt zurück zur Folge.
Ja, das ist ein super Stichwort. Lass uns über Geld sprechen, bevor wir zu Kapitalmärkten kommen. Wie ist dein Verhältnis zu Geld? Weil du hast ja mit großen Summen hantiert. Ich habe jetzt in dem Huge Conversations Podcast gehört, 500 Milliarden Budget allein für Google Ads, dann der Börsengang, dann bist du ja auch persönlich zu Wohlstand gekommen. Was hat sich über die Zeit verändert bei dir?
Also das ging, ich habe relativ schnell, glaube ich, eine relativ distanzierte Einstellung zu Geld bekommen. Zumindest zu dem Geld, mit dem ich in so einem Unternehmen operiere. Das stimmt. Also ich, also musst dir vorstellen, irgendwie bei meinem Papa in der Gastwirtschaft, ne, da ging es schon darum, da wurde halt abends immer irgendwie das Geld gezählt und wenn irgendwie drei Euro zu wenig in der Kasse waren oder so, dann wurde noch relativ lange gesucht, bis die 3 Euro irgendwo gefunden wurden. Da gab es jetzt kein distanziertes Verhältnis zu Geld. Ne? Geld war schon irgendwie immer präsent und auch hatte auch im Kleinen immer einen Wert. Ne? Das hat es für mich auf der privaten Ebene auch immer noch. Und gleichzeitig musste ich dann relativ schnell lernen, auf irgendwie dieser geschäftlichen Ebene irgendwie mit diesen großen Summen zu operieren und mich von dem individuellen Wert auch zu lösen. Ne? Also ich habe nicht das gleiche Verhältnis zu dem Wert gehabt. Ne? Wenn ich eine 500 Milliarden Google-Budget im Jahr, ich habe nicht das natürlich genauso angeschaut, sondern für mich war das irgendwie von dem, was man damit tun kann, entleerte Größe. Ich glaube auch, dass das zu einem gewissen Maße irgendwie wichtig ist, um gute Entscheidungen treffen zu können, weil dann geht's halt einfach am Ende nur noch darum, ist das jetzt irgendwie, ne, ist das eine gute Entscheidung, ist das irgendwie, hat das einen hohen positiven Erwartungswert oder hat das einen negativen Erwartungswert? Und genau, und für mich ist ganz spannend eigentlich, ne, weil jetzt habe ich natürlich auch relativ viele Ressourcen auf der privaten Ebene. Und das ist wahrscheinlich, habe ich da immer noch so ein zwiegespaltenes Verhältnis. Also ist auch ganz schwierig zu sagen. Ne? Also ich finde es dann irgendwie schon, ich frage mich dann schon irgendwie, muss ich jetzt irgendwie in der Wohnung irgendwie leben, die irgendwie 2.500 Euro Miete kostet oder so? Ne? Oder
muss,
oder,
ja.
Ja, also, ne, also ist das jetzt, also ist das nicht ein bisschen zu, also, ne, also ich, also da denke ich dann schon drüber nach. Und gleichzeitig irgendwie, mache ich dann mal wieder irgendwie hier und da und so, weiß nicht, investiere ich irgendwie in Startups irgendwie ein paar Millionen im Jahr, ne? So. Wo ich auch nicht weiß, ob da jemals wieder was zurückkommt. So, weißt du, und dann, und beides ist aber, beides habe ich aber. Also ich habe sowohl auf der einen Seite irgendwie frage ich mich dann irgendwie schon irgendwie, ob ich irgendwie bestimmte Ausgaben machen muss oder ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie das teure Steak esse oder so. Also gestern war ich essen mit meiner Familie im Steakhouse und gab es irgendwie so Wagyu und dann habe ich schon gefragt, ob ich jetzt 200 oder 300 Gramm nehme.
Okay.
Weil ich das, nein, wirklich, weil ich das, ne, so, und das mache ich immer noch. Also das ist jetzt auch, ich bin noch nicht geizig, ne? Ich bin schon großzügig mit dem Geld, aber es ist jetzt auch schon noch so, dass es im Kleinen sehr viel Wert hat und im Großen ich trotzdem irgendwie sehr unabhängige Entscheidungen davon treffen kann. Ja,
ich finde das spannend, weil ich habe im Bitcoin-Space Menschen kennengelernt, die finanziell unabhängig geworden sind durch Bitcoin. Das sind teilweise, ich würde jetzt mal ganz wertschätzend gemeint sagen, das sind dann IT-Nerds oder so. Und die kommen halt immer noch im Konferenz-T-Shirt zur Konferenz und gucken dann, ja, genau, wie du sagst, ob sie jetzt 200 oder 300 Gramm nehmen sollen. Das finde ich schon erstaunlich, weil man das als jemand, der diesen Status noch nicht erreicht hat, sich gar nicht so wirklich vorstellen kann. Aber hast du dir mal die Frage gestellt, was Geld ist und wie Geld funktioniert? Ist sie mal in deinem Kopf geschwebt?
Also tatsächlich auch, als ich mich mit Bitcoin auseinandergesetzt habe, da ist zum ersten Mal auch dieser Geldbegriff für mich irgendwie so ein bisschen in den Fokus gerückt, ne? Irgendwie, weil ich irgendwie Bitcoin besser verstehen wollte. Und dann irgendwie, genau, ich hab noch nie ein Buch über Geld gelesen, aber ich würde schon sagen, dass ich mir über Geld und wie Geld irgendwie funktioniert Gedanken gemacht habe, ja.
Du hast Huge Conversations Podcast eine Story erzählt, die mich total begeistert zurückgelassen hat. Die würde ich gerne ein bisschen besser verstehen. Und zwar meintest du, dass du auf einem Event warst, auf einem Google-Event, und dort hat dir zum ersten Mal jemand erklärt, was Bitcoin ist. Und zwar war das der Coinbase-CEO persönlich. Wie ist dieses Gespräch verlaufen? Kannst du dich noch erinnern?
Also ich glaube, es war viel kleiner, als es jetzt so rüberkommt dann am Ende. Aber es ist immer so, also Google lädt jedes Jahr einmal ein zu einem Event, wo es wirklich sehr, sehr, sehr spannende Persönlichkeiten zusammenbringt. Auf der einen Seite wirklich so Vordenker, Wissenschaftler, Innovatoren, Autoren, Schauspieler und so weiter. Und auf der anderen Seite so Leute wie ich, die nur reinkommen, weil sie halt 500 Milliarden im Jahr bei Google ausgeben. Sonst würde ich da ja auch nicht eingeladen werden. Und damals war es noch ein bisschen weniger, glaube ich, aber gar nicht so viel weniger. Und dann wird man halt eingeladen und dann war ich da irgendwo in Phoenix, glaube ich. Und dann es ist eine relativ kleine Runde, ne? Das heißt also eigentlich jeder, neben dem man sitzt, ist irgendwie, ja, also spannend, ne? Und es sind so, das ist so 300 bis 500 Leute sein. Und dann halten halt natürlich viele, die dann auch im Plenum sitzen, dann später Vorträge. Und das war halt so, dass ich dann neben jemand gesessen habe und das war ein junger Typ. Ich kann mich wirklich nicht mehr so genau dran erinnern. Aber dann habe ich halt so gefragt, was er macht damals. Und es war, ich weiß es gar nicht, 2014 oder so, 15, ich weiß es gar nicht, sowas in der Art, ja. Und dann habe ich so gefragt, was er macht. Und dann hat er so, Bitcoin und so weiter. Und dann, ich kannte damals Bitcoin noch gar nicht so, ne? Vielleicht habe ich es mal gehört, ne? Aber ich habe da so, und dann habe ich halt gefragt, was ist denn Bitcoin und so. Und dann war der aber super nett. So, hat mir das so alles so erklärt, so was er macht und so. Und ich fand das alles so ein bisschen abstrus damals und habe gedacht so, das ist ja also, meine Güte, ne, was alles so gibt, ne? So war eigentlich. Ne? Und es kam halt so die irgendwie jung und irgendwo dieses Ding, was ich einfach nicht verstanden habe. Und dann hat er, aber tatsächlich ist er dann irgendwann aufgestanden und hat dann vorne einen Vortrag gehalten. Und dann dachte ich so, okay, anscheinend, ne, ist das mehr, als ich gedacht hätte. Und so bin ich eigentlich, das war mein erster Kontakt mit Bitcoin, dass ich da auf dieser Konferenz gesehen. Und es war, glaube ich, auch, ich habe ja diese Konferenzen über längeren Zeitraum mitgemacht. Das ist zum ersten Mal, dass Bitcoin als Thema aufgetaucht ist, auf der Zeitgeist-Konferenz. So bin ich da rangekommen. Aber das war jetzt kein, wir haben jetzt nicht irgendwie ewig gesprochen, aber wir haben halt irgendwie nebeneinander gesessen und uns über Bitcoin unterhalten.
Kannst du dich dran erinnern, wie er Bitcoin erklärt hat und was er für einen Vortrag gehalten hat?
Nee, kann ich tatsächlich wirklich nicht mehr. Ich weiß, dass ich den Vortrag nicht verstanden habe damals. Also ich weiß, dass er mir das erklärt hat und dass ich irgendwie noch irgendwie grundsätzlich irgendwie digitale Währung und so weiter, ne? Also klar, so Schlagworte damals, glaube ich, sind da hängen geblieben, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe es viel später verstanden. Ich habe es auch auf der Konferenz nicht verstanden. Ich habe, glaube ich, auch noch bestimmt noch zweimal Vorträge über Bitcoin danach gehört, weil dann wurde es ja irgendwann, also das war wirklich das erste Mal, dass es aufgetaucht ist, und dann wurde es ja mehrfach noch natürlich größer Thema, irgendwann später dann auf dieser Konferenz, ne? Und genau, und ich habe es, glaube ich, viel später verstanden. Also ich musste, glaube ich, wirklich dann auch noch zwei, drei Vorträge hören, also Blockchain natürlich und so, also ne, das ganze Konzept natürlich, aber bis ich das dann besser verstanden habe, ja.
Was ist Bitcoin heute für dich? Spielt es irgendwie eine Rolle in deinem Alltag als Unternehmer?
Also es spielt für mich eine Rolle, weil ich Gott sei Dank immer noch früh genug dann irgendwie auf den Zug aufgesprungen bin und fleißig Bitcoin gekauft habe. Und wahrscheinlich im Verhältnis dann immer noch ein bisschen früher war als viele anderen. Und es dann irgendwie auch vieles meiner anderen unternehmerischen Tätigkeiten, Investitionen finanziert. Ne? So, also weil ich dann schon noch immer mal wieder auch ein bisschen was abstoße und dann irgendwie auch daraus andere Investments mache. Ansonsten habe ich das einmal gekauft und seitdem gehalten, ne? Also ich mache, also es, ich trade nicht, genau, also ich habe es einmal gekauft, seitdem in kleinen Teilen verkaufe ich hier und da mal was.
Und siehst du Bitcoin dann eher als Investment oder siehst du auch eine relevante Komponente für die Gesellschaft? Gerade wenn es um das Thema Kapital geht oder die Frage, wie Geld aussehen sollte.
Genau, also es ist schon auch, es hat schon auch ein bisschen ideologische Komponente für mich, ne? Also ich halte jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel Liquidität, ne? Sonst. Also für mich ist so Bitcoin schon auch eine Art von Liquidität, tatsächlich. Und ansonsten halte ich tatsächlich relativ wenig Liquidität. Also ich halte relativ wenig Geld. Ich habe relativ viel Geld in Firmen, in unterschiedlichsten Firmen. Ich habe relativ wenig Geld als Geld irgendwo.
Das hat wahrscheinlich auch Gründe, oder?
Genau. Und das hat auch,
Kaufkraftverlust zum Beispiel.
genau. Das hat natürlich Gründe. Und ich finde, als jemand, der sehr viel die Unzulänglichkeiten, also, von Kapitalmärkten kennengelernt hat, ne? Und ich habe jetzt noch nicht alle Stories ausgepackt, ne? Also wenn du über Börsengänge sprichst und so, das ist schon unglaublich eigentlich, wie unzulänglich, also wie ineffizient das ist. Und das wirkt halt alles von außen so professionell und so analytisch und wenn man umso mehr man in das Thema reingeht, also diese Kapitalmärkte, ne? Umso mehr man das Thema reingeht, merkt man halt irgendwie, wie unglaublich naiv und unprofessionell das ganze Thema eigentlich von ganz vielen beackert wird. Und auch wie viele Gatekeeper es da gibt, die irgendwie sich die Taschen voll machen und so. Ist also unglaublich eigentlich.
Während
Und
eines Börsengangs meinst du jetzt konkret?
ja, auch natürlich, ja. Ich finde das immer die spannendste Kenngröße, finde ich immer beim Börsengang, ist ja also das, wo sich irgendwie immer viele mit brüsten, ist immer, wie viel höher ist die Erstnotiz vom Bookbuilding. Also beim Börsengang funktioniert es ja immer so, dass es ein Bookbuilding gibt, ne? Zudem gehen die Aktien an die ersten Shareholder. Und dann fängt man an zu handeln. Und dann gibt es eine Erstnotiz. Ja. Und dann davon profitiert aber von der Erstnotiz profitiert das Unternehmen gar nicht mehr. Ne? Weil das Unternehmen gibt ja praktisch vorher seine Anteile ab beim Bookbuilding an die Investoren, und dann wird getradet und dann praktisch, ne? Und dann gibt es eine Erstnotiz. Und interessanterweise beschäftigst du vor dem Börsengang, beschäftigst du über ein Jahr lang, ja, beschäftigst du Menschen, die sollen für dich herausfinden, wo ist der optimale Preis für dein Unternehmen? Also wo ist der faire Preis, der exakt faire Preis für dein Unternehmen? Die besten Experten der Welt, die smartesten Leute der Welt beschäftigst du, die das rausfinden sollen. Wo ist der beste Preis deines Unternehmens? So. Und gleichzeitig ist es so, wenn du dir irgendwie Technologiekonzerne, ich weiß nicht, ob wie es heute ist, aber damals, als wir an die Börse gegangen sind, war es so, wenn du Technologiekonzerne anschaust, die an die Börse gehen oder Technologieunternehmen, die an die Börse gehen, dann ist diese Erstnotiz, glaube ich, im Durchschnitt zwischen 20% und 30% höher als der Preis im Bookbuilding. Da fragt man sich doch, warum sich die smartesten Leute der Welt konsequent um 30% vertun.
Was ist deine Antwort drauf?
Also ich frage mich immer, warum sich niemand die Frage stellt. Es ist wirklich unglaublich, dass sich eigentlich niemand die Frage stellt, wie kann denn das sein, dass ich die besten Experten der Welt hire und die eigentlich sich im Durchschnitt um 30% verschätzen? Hm. So. Ja, in eine Richtung. Also man könnte ja sagen, mal nach oben, mal nach unten und so, und irgendwann gibt's einen Erwartungswert und der pendelt sich aus. Aber zu sagen, der Erwartungswert, also der Durchschnitt, der ist 30% höher. So, das liegt natürlich daran, dass diese Banken letztendlich diese initialen Anteile verschachern. Ja, also das heißt, die Konsortialbanken, die Banken, die dich an die Börse bringen, verschachern diese Anteile möglichst gewinnbringend an die an andere Investoren, denen sie idealerweise einen Gefallen schulden. Und die wollen, dass es denen gut geht. Diese Banken wollen vor allen Dingen, dass es diesen Investoren, die diese Aktien abkaufen am Anfang, wo du dich reinkommst, ich nicht reinkomme, keiner von uns hat eine Chance, in dieses Bookbuilding reinzukommen. Die wollen, dass es diesen Investoren gut geht. Ne? Weil die halt auch noch anderes Geschäft mit denen machen und so. Ja. Und deswegen, und das ist, darauf optimieren die. Die optimieren nicht darauf, dass es dir als Unternehmer, der an die Börse geht, gut geht. Die optimieren darauf, dass es diesen Investoren gut geht. Und deswegen vertun die sich konsequent um 30%. Und das ist einfach, das ist eigentlich ein großer Skandal. So, eigentlich ist es ein Riesenskandal und keiner spricht drüber. Aber solche Dinge, was ich eigentlich nur sagen wollte, solche Dinge passieren. Also es passieren wirklich ganz abstruse Dinge. Und deswegen, weil ich wirklich so auch fremdel mit diesen Kapitalmärkten und wirklich so auch denke, so, da passiert so viel Mist. Ja. Deswegen finde ich so eine unabhängige Währung einfach sehr, sehr sexy. Leider ist sie ja nicht mehr so unabhängig wie früher, aber ja.
Ja, okay, das ist ein Thema, das wir auch noch aufmachen könnten. Aber weil wir schon über eine Stunde sprechen, eine Frage, wo ich deine Einschätzung wirklich gerne hören würde. Du hast öfter mal Kapitalismuskritik geäußert, so indirekt. Also jetzt in unserem Gespräch, du hast Kapitalmärkte kritisiert, aber auch im Gespräch Huge Conversations. Und Bitcoiner haben viele Thesen, ja, und sehen das Geldsystem genauso fragwürdig, also unabhängig, ob es jetzt um Börsengänge geht oder ganz allgemein wie du. Eine These, die Bitcoiner haben, ist, eigentlich leben wir gar nicht im Kapitalismus, ja. Also Kapitalismus sind im Grunde einfach freie Märkte, privates Kapital, mit dem umgegangen wird und mit dem wertschöpfend umgegangen wird, sondern wir leben im sogenannten Kreditismus. Denn wir haben ein Geld, das beliebig vervielfältigbar ist und das, über das eine kleine Gruppe entscheidet, wie es ausgeweitet wird oder wie viel davon hergestellt wird. Und würden wir Kapitalismus mit einem begrenzten Geld ausleben, was wir schon in der Vergangenheit getan haben, also unter einem Goldstandard, dann würden viele Dinge ganz anders funktionieren. Kannst du mit der These was anfangen?
Ja, kann ich absolut was mit anfangen. Das macht doch total Sinn. Ne, am Ende des Tages ist das auch natürlich auch mit dem Grund, warum ich irgendwie eher in Bitcoin irgendwie mein Geld habe als in Dollar oder Euro, weil es natürlich so ist, dass das komplett politischen Interessen unterworfen ist. Das sieht man jetzt ja auch gerade. Es wird ja auch gerade nochmal umso krasser eigentlich jetzt irgendwie mit dem Druck, der auf die Fed von Trump ausgeübt wird und so weiter und so fort. Also es wird ja immer politischer, das System, und das hat tatsächlich, glaube ich auch, dass ich bin gar nicht so ein Kapitalismuskritiker. Ich glaube halt, wir machen es nicht richtig. So. Weißt du? Also, ja, Kapitalismus hat deswegen vor allen Dingen auch einen schlechten Ruf, weil er so unglaublich, also ausgebeuterisch unterwegs ist, so, ne? Das, und das ist halt die Problematik, ne? Was ich am Anfang gesagt habe, ne? Es ist halt, wenn wir alles ordentlich wenn wir einen ordentlichen Kapitalmarkt hätten, der irgendwie nicht so viel funktioniert, wie du das gerade beschrieben hast, und wenn wir irgendwie alle externen Effekte ordentlich einpreisen würden, ne, in unser unternehmerisches Handeln, so, dann sind Märkte super. Also, ne, super, um irgendwie, um Innovationen irgendwie abzuwickeln und so weiter. Aber das haben wir halt nicht. Wir haben nicht wirklich einen sauberen Kapitalmarkt. Und dahin geht meine Kritik, ne. Es ist weniger so, ich gehöre weniger zu den Leuten, die sagen, irgendwie der Sozialismus ist jetzt die bessere Alternative. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir einfach einen sehr, sehr dysfunktionalen Kapitalmarkt haben. Ich weiß es nicht, ob sich meine These jetzt mit den meisten Bitcoinern am Ende irgendwie aligned. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch noch Unterschiede. Ich bin jetzt auch nicht, bin ich libertär, ne? Also ich glaube, das ist halt irgendwie wirklich, es braucht eine Bepreisung von externen Effekten. Die sind irgendwie super, super schwer zu bepreisen. Aber die braucht es meiner Meinung nach. Und da müssen wir uns auch als System drauf einigen, wie wir das bepreisen wollen, ne? Also wenn wir jetzt irgendwie, wir können nicht auf der einen Seite irgendwie unsere Abgase in die Luft jagen und auf der anderen Seite dann irgendjemand anders auf der Welt die Zeche dafür zahlen lassen. Ne? Das ist auch nicht Kapitalismus, weißt du? Das funktioniert nicht. Sondern wenn wir unsere Abgase in die Luft jagen, dann müssen wir wissen, hat das einen Preis für uns als Gemeinschaft, als Weltgemeinschaft, ne? Und den müssen wir auch gemeinsam tragen. So, ne? Und dann würde es, glaube ich, auch funktionieren, aber genau. Aber das ist
ja, ich glaube, die Bitcoiner, die würden da ziemlich sicher widersprechen mit dem Argument, naja, dass der Markt das regeln wird. Und zwar in dem Sinne, wenn du jetzt zum Beispiel schlechte Luft einpreist, dass da Konsumenten sind, die bereit sind, für gute Luft zu zahlen. Und dass dann Innovationen entstehen, die dazu führen. Also man sieht es ja zum Beispiel auch so ein bisschen in Ländern, wo Luftverschmutzung ein Problem ist. Da wird es zwar meistens auch über staatliche Verordnungen gelöst, aber es gibt ja eine Nachfrage nach guter Luft. Und die These ist, das würde sich halt regeln, auch ohne staatlichen Eingriff.
Am Ende des Tages höre ich mir das gerne an, aber das wäre jetzt zumindest nicht meine These, weil ich glaube, dass die Luft ja am Ende wenn ich die Bitcoiner dann irgendwie nicht sagen könnte, ich packe euch jetzt alle mit so einer großen Fabrik, ne, packe ich euch in so einen 5 Quadratkilometer großen Cube, ja, dann würde es funktionieren, ne, das würde ich dann mal machen und dann würde ich schauen, okay, dann gibt's auf jeden Fall einen Markt für gute Luft. So. Wenn die Luft irgendwo da oben in die Stratosphäre geht und irgendwie paar tausend Kilometer weiter was anrichtet, dann ist, also so effektiv ist der Markt dann nicht, glaube ich.
Ja. Glaubst du, dass Bitcoin in, sagen wir, 10 Jahren eine relevante Rolle spielt und Bitcoin so normal wird in naher oder ferner Zukunft, wie heute das Internet ist?
Ich hoffe das. Und gleichzeitig bin ich mir nicht so sicher, wo uns dieser ganze AI-Wahnsinn irgendwie überhaupt hintreiben wird in 10 Jahren. Also ich finde, das kann man wahnsinnig schwer voraussagen. Also ich glaube, dass ich es hoffen würde, dass so eine unabhängige Währung von Regierung, unabhängige Währung deutlich bedeutungsvoller wird als Mechanismus. Das würde ich mir wünschen. Aber ja.
Ja, wir sprechen schon, ich glaube, 80 Minuten. Lass uns noch über das Thema Zufall sprechen, das du am Anfang unseres Gesprächs öfter mal erwähnt hast. Hast du für dich einen Sinn des Lebens gefunden? Glaubst du, dass dein Leben ein Zufall war?
Ich habe keinen Sinn des Lebens. Ich glaube auch nicht an Zufälle.
Okay. Das kommt jetzt unerwartet.
Also ich glaube, dass was ich eben sagen wollte mit dem Zufall war eigentlich, dass ich nichts dazu bei, dass ich nicht weiß, wo die Person herkommt, die was dazu beigetragen hat. Also wenn ich jetzt irgendwie bestimmte Dinge irgendwie in meinem Leben hinbekommen habe, dann hat das ganz viel damit zu tun, wo ich vorher war, wer Einfluss auf mich hatte und so weiter und so fort. Das ist kein Zufall. Also ich glaube, dass es im Zweifel nicht wirklich Zufall ist, aber es hat auch nicht so wahnsinnig viel mit mir zu tun. Und beides kann richtig sein. Ja, also es kann auf der einen Seite kein Zufall sein und es kann nicht so wahnsinnig viel mit mir zu tun haben. Und ich glaube, ich habe wirklich, ne, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für eine Idee, was für einen Sinn das Leben haben soll. Ich wüsste es nicht. Und deswegen fühle ich mich wohl, hier zu sein und irgendwie und jeden Tag irgendwie wirklich irgendwie ganz zu leben. Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie mich die ganze Zeit auf mein Glücksgefühl optimiere. Das kann, glaube ich, auch sehr schnell irgendwie nach hinten losgehen. Aber ich versuche irgendwie immer voll da zu sein und präsent zu sein und irgendwie jeden Moment mitzunehmen. Und das irgendwie das ist für mich irgendwie, wie ich lebe. Ist das der Sinn des Lebens? Da habe ich wirklich gar keinen Bezug zu. Das sollen andere sagen, was der Sinn des Lebens ist. Ich habe keinen.
Als wir unser Vorgespräch hatten für dieses Interview, bist du gerade aus Indien zurückgekommen und ich meine mich zu erinnern, dass du dort warst, um zu meditieren. Bist du ein spiritueller Mensch?
Ja, wahrscheinlich schon. Also es ist wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ich diese Frage so klar mit Ja beantworte, aber ich glaube schon, dass es ja, inzwischen glaube ich schon an viele Dinge, die ich jetzt nicht, die unser wissenschaftliches Weltbild irgendwie nicht beweisen kann.
Zum Beispiel?
Und damit ist das, damit bin ich wahrscheinlich spirituell. Ich glaube zum Beispiel, dass so unsere individuelle Vorstellung von ich, ne, dass das eine Illusion ist. Also ich glaube, wir sind irgendwie alle miteinander verbunden. Ich glaube, dass wir uns was vormachen und es ist klar, es hat eine Funktion, dass ich irgendwie wahrnehme, dass ich jetzt in diesem Körper bin. Und gleichzeitig glaube ich, dass es eine große Illusion ist. Das kann ich jetzt aber irgendwie wissenschaftlich nicht beweisen. Deswegen ist das, glaube ich, schon spirituell. Ne? Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich auch irgendwie in der letzten Zeit immer weniger Probleme damit habe, irgendwie sowas wie das Göttliche auch zu irgendwie zu integrieren irgendwie, ne, und zu sagen, ja, sowas gibt's schon für mich, ne, es gibt schon sowas wie das Göttliche, das Universum, es gibt irgendeine höhere Instanz, damit habe ich sehr, sehr lange schwer getan und eine starke Allergie dagegen gehabt, aber inzwischen würde ich sagen, dass ich mich da ganz gut mit arrangieren kann.
Ist da was Spezielles passiert oder wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen?
Nee, ich glaube, dass es für mich eher ein sehr kontinuierlicher Weg ist. Das ist irgendwie nicht irgendwie ein Moment gewesen. Es sind irgendwie viele Momente gewesen in meinem Leben, die sich da übereinander gelegt haben und dann irgendwie so ein Bild irgendwann intensiviert haben. Oder auch einfach eine generelle Abneigung abgebaut haben. Ne? Also ich war wirklich lange Zeit in meinem Leben, ich schaue auch immer noch sehr kritisch auf Religionen, also fast auf alle, würde ich sagen. Und aber dieses Bild von Religion hat, glaube ich, sehr stark mein Bild von Spiritualität beeinflusst. Und das ist nicht mehr so. Also ich glaube, es gibt eine Spiritualität auch jenseits von Religion. Und das nehme ich mir immer mehr an.
Ich habe zum Schluss unseres Gesprächs noch drei schnelle Fragen an dich. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es irgendwas, was du gerne loswerden würdest, was ich dich aber nicht gefragt habe?
Nein, gibt es nicht.
Okay, dann starten wir mit den letzten drei Fragen. Frage Nummer 1. Gibt es etwas, was du noch gerne herausfinden möchtest in diesem Leben?
Nein.
Du hast gerade gelacht. Also ich habe das Gefühl, du hast an etwas gedacht.
Nee, ich hab wirklich darüber nachgedacht, gibt es wirklich was, was ich noch rausfinden will? Und ich, boah, also im Moment denke ich, nee, es ist mir wirklich echt, ich muss gar nichts mehr. Also, dass ich eine starke Motivation hätte, nochmal irgendwas rauszufinden. Vielleicht würde ich gern Klavier spielen können. Also ich weiß nicht, ob das als rausfinden gilt. Ich würde gerne rausfinden, wie ich Klavier spielen kann. Das wäre super.
Okay, interessant. Das passt vielleicht auch zur zweiten Frage. Frage Nummer zwei. Angenommen, es gibt Wiedergeburt und du dürftest jetzt dein nächstes Leben zusammenstellen. Was würdest du wählen? Also was für ein Geschlecht, was für ein Land, was für Lebensumstände oder Talente?
Das wäre mir wirklich so Schnuppe. Kann ich ja gar nicht sagen, wie Schnuppe mir das wäre, weil ich glaube, dass ich wirklich könnte jetzt sagen, ich möchte jemand ganz anderes sein. Ne? Das war so mein erster Gedanke gerade. Ich möchte auf jeden Fall kein Mann sein. Ich möchte irgendwie in anderen Lebensumständen groß werden. Aber du, ganz ehrlich, auch wenn es Wiedergeburt geben würde, ich würde es ja nicht wissen. Ich weiß es ja jetzt auch nicht. Ne? Ich weiß ja nicht, wo ich vorher war. Also irgendwie denke ich so, na gut, also ich kann dir nur sagen, ich bin eigentlich in meinem Leben sehr happy. Also würde ich wahrscheinlich einfach genauso wiedergeboren werden. Und ich würde es ja nicht merken. Wahrscheinlich ist auch das, was passiert. Wahrscheinlich werden wir einfach immer nur unendlich oft in unserem gleichen Leben wiedergeboren. Und man guckt immer, was passiert denn jetzt? Ja, so.
Ja, okay, spannend. Dann kommen wir zur letzten Frage. Was ist heute für dich am wertvollsten? Ist es Freiheit, Einfluss oder Vermögen?
Also von den dreien ist es sehr klar die Freiheit. Und ob das unbedingt was ist, was also irgendwie so eine dominante Rolle einnehmen sollte in meinem Leben, das ist gerade ein sehr wichtiges Thema für mich, weil ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich frage mich gerade, inwieweit das auch irgendwie schon eine Abhängigkeit kreieren kann. Aber Freiheit von den dreien auf jeden Fall mit weitem, weitem Abstand.
Ja, lieber Rolf, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich habe dich jetzt besser kennenlernen dürfen und habe dich in diesem Gespräch auch recht nahbar erlebt. Und ich finde, das ist das Besondere an dir. Also ich kenne tatsächlich sonst wenige Menschen, die so erfolgreich sind und dann trotzdem so nahbar. Und ich hoffe, du kannst dir das bewahren. Beziehungsweise, ja, ich meine, weiß nicht, ob du das willst, aber das wäre mein Wunsch an dich. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß, Erfolg, Vergnügen und Freiheit bei allem, was du machst in den nächsten Monaten und Jahren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.